Heimweh, Kapitel 2. Auf beiden Höfen. Der Lindenhofbauer und seine Frau führten in ihrer großen Stube mit dem grünen Kachelofen und den hölzernen Bänken rings an allen Wänden entlang ein geruhiges Leben. Auch um den ungeheuren Ofen ging eine Bank ringsherum, da lag meistens die dicke graue Katze darauf und schnurrte behaglich. Zwischen dem Ofen und der Wand waren breite Stufen wie lauter kleine Bänke übereinander angebracht, die führten hinauf in die Schlafkammer. So war ringsherum in der Stube, wo man ging und stand, auch gleich die Gelegenheit da, sich niederzusetzen. Das gab so den Eindruck eines ruhevollen Daseins. Die Leute hatten zwei Töchter von 19 und 20 Jahren, die waren aber beide nicht mehr daheim, sondern hatten im vergangenen Sommer hintereinander Hochzeit gemacht und hatten es so gut getroffen, denn jede hatte einen Bauernsohn geheiratet, der schon seinen eigenen Hof hatte. Der Lindenhofbauer aber und seine Frau waren nun wieder allein und hatten nur einen Knecht und sonst niemand im Hause, denn der Bauer sagte, lieber zur Zeit der großen Arbeiten ein paar Tagelöhne anstellen und nachher wieder allein sein, als so viele fremde Leute im Haus haben. So blieb der Haushalt ungestört und die Arbeit wurde doch verrichtet. Als aber der Herbst kam, sagte der Bauer, man muss einen Hüterbuben haben. Der Knecht kann nicht ganze Tage auf der Weide sitzen, denn da ist noch viel Arbeit auf dem Felde zu tun. Die Kühe kann man aber auch nicht allein lassen. Die Bäuerin sagte, es ist mir auch recht, denn es gibt so manchen kleinen Handlangerdienst in der Küche und im Schuppen, am Brunnen und mit den Hühnern, da kann ich nicht immer den Knecht herbeirufen, und so ein flinker Bub wäre mir recht dazu. »So will ich einen suchen«, sagte der Bauer und ging zum armen Verwalter, denn der wusste immer von solchen Buben. Nun traf es sich gerade, dass der Metzger, der eine Zeit lang einen Buben gebraucht hatte, um sein Fleisch auszutragen, einen Karren angeschafft und seinen Buben heute zum Verwalter geschickt hatte mit dem Bericht, er solle ihm doch eine Stelle besorgen, der Metzger brauche ihn nicht mehr. Dieser Bube nun war der Renz, der weder Vater noch Mutter noch sonst jemand auf der Welt hatte, mit dem er zusammenhing und von dem kein Mensch wusste, woher er gekommen war. Es waren damals gerade 9 Jahre, seit am Laurentiustag ein ganz winziges Büblein in ein grobes Tuch eingewickelt auf die Schwelle der Kirchentür gelegt worden war. Als nun am Abend der Sigrist die Betglocke läuten wollte, sah er das eingewickelte Zeug am Boden liegen, und wie er nun entdeckte, dass es ein lebendiges Kind war, brachte er es dem Pfarrer. Der taufte es gleich am Sonntag darauf und gab ihm den Namen Lorenz, um des Tages willen, da er gefunden worden war. Zur Pflege hatte der Herr Pfarrer den Kleinen der alten Paschtrine übergeben, die hielt ihn sauber und recht, aber sie starb schon ein Jahr darauf, und so kam der kleine Renz von einer Hand in die andere, bald wurde er freundlich, bald auch anders behandelt, und bis damals, da er 9 Jahre zählte, hatte er noch nie empfunden und gewusst, was es heißt, daheim zu sein. Denn länger als 1 Jahr war er noch nirgends behalten worden. Als nun der Lindenhofbauer den armen Verwalter aufsuchte, stand der Mann gerade unter seiner Haustür, und der Renz stand vor ihm und hatte ihm soeben den Bericht von seinem Meister ausgerichtet. Der Lindenhofbauer beachtete den Buben nicht weiter und brachte sein Gesuch gleich dem armen Verwalter vor. Da zog dieser den Renz ein wenig vor und sagte, »Das schickt sich gut, da ist einer, der kann gleich mit und wird seine Sache gut machen. Nicht wahr, Renz?« Der Bube nickte und hatte so etwas an sich, das dem Lindenhofbauer gefiel. »So komm mit«, sagte der Bauer und barfuß, in seinem Zwillichhöschen und dem groben Hemde, seinem ganzen Kleidervorrat, denn das Wämschen war in Fetzen gegangen, trottete Renz neben dem Bauer her und zog so im Lindenhof ein. Die Bäuerin machte verwunderte Augen, als der Bube schon anlangte, und sie besah ihn genauer als der Mann, denn sie wusste, dass sie den Buben viel um sich haben würde, und es war ihr nicht einerlei, wen sie um sich hatte. Renz hatte große braune Augen, mit denen schaute er offen und gerad in die Welt hinaus und zu den Leuten hinauf, und sein dichtes braunes Haar wellte sich anmutig um die Stirn herum. Der Bube gefiel der Bäuerin. »Mit den Kleidern wird's sich's schon machen«, dachte sie, denn sie ahnte gleich, dass er weiter nichts haben werde, als was er am Leibe trug. Gleich am folgenden Tag wurde Renz mit den Kühen auf die Weide geschickt. Da traf er mit Margretli zusammen, das eben diesen Herbst zum ersten Mal in seinem Leben allein die Kühe hüten musste und über den neuen Kameraden sehr froh war. Von diesem Tage an war dem Renz ein Glück aufgegangen, das er gar nie gekannt hatte. Er hatte eine Heimat gefunden. Auf der sonnigen Weide, unter den Erlen und bei Margretli, da war der Renz nun daheim. Und von da an lachten dem Buben von früh bis spät das Glück und die Freude aus den Augen. Und wenn er nicht gerade sich mit dem Margretli unterhielt, so musste er pfeifen oder jodeln, um dem inneren Wohlsein einen Ausdruck zu geben. Es ging ihm aber auch bei der Bäuerin im Hause gut. Sie hatte ihm einen Sonntagsanzug machen lassen und ein eigenes weißes Sonntagshemd gegeben und hielt ihn an, sich alle Morgen am Brunnen recht sauber zu waschen. Und dabei befand er sich sehr wohl, denn es gefiel ihm selbst, so gut auszusehen. Dazu hatte er ein rechtes Bett in seinem Kämmerlein, wie er noch nie eins gehabt hatte, und niemand gab ihm böse Worte, wie er vorher schon oft bekommen hatte. So war es dem Renz wohl wie einem Vogel in der blauen Luft. Auch wenn ihn die Bäuerin die ganze Nacht hätte Holz und Wasser und Späne und was sie brauchte herbeischaffen lassen, was alle Abende sein musste, denn die Bäuerin wollte immer alles in Ordnung und für den folgenden Tag bereit haben, so brauchte sie den Renz am Abend zu allen diesen Dienstleistungen. Oft, wenn der Bauer am Abend nach dem Essen den Buben noch immer herumpfeifen hörte im Schuppen und am Brunnen und beim Hühnerstall, sagte er zu seiner Frau, »Schick doch den einmal ins Bett, er wird doch Feierabend haben um diese Zeit.« Aber die Bäuerin erwiderte, »Arbeit schadet keinem und schlafen kann er auch noch genug, und dass es ihm nicht schlecht geht, kannst du an dem Pfeifen hören.« So, als dann der Winter kam, schlug sie vor, den Buben zu behalten, denn neben der Schule konnte sie ihn wohl brauchen, und im Frühling ging auf dem Felde gleich so viel Arbeit an, dass Tagelöhne angenommen werden mussten, und weil in der Küche und überall mehr zu tun war, da konnte man den Renz wieder brauchen. Es musste ja auch dreimal des Tages den Arbeitern das Essen aufs Feld hinausgebracht werden. Da traf den Renz immer wieder mit Margretli zusammen, denn es hatte die gleichen Dienste zu tun, und überall stießen die Güter aneinander. Im Sommer hatten dann die Kinder auf den großen Feldern die Ähren aufzulesen, die Schnitter fallen ließen und verloren. Da hatten denn Renz und Margretli eingesehen, es sei viel kurzweiliger, wenn sie einander hülfen, als dass jedes einzeln für sich die Arbeit tue. Renz war jetzt auf dem Lindenhof so eingelebt, dass er jede Kuh und ihre eigene Art und jedes Huhn und seine Eier genau kannte und wusste, wann sie gelegt wurden und wo, denn die Hühner hatten im Schuppen und oben in der Scheune allerlei Schlupfwinkel, wo sie ihre Eier hinlegten. Und jedes kleinste Ding, das zu Haus und Hof gehörte, kannte der Renz und wusste, wo es seinen Platz hatte. Und er war in jedem Eckchen und Winkel des Hofes daheim, viel mehr als der Bauer und die Bäuerin als jemals ein Knecht gewesen war. Im Haus vom Erlenbauer ging es gerade so ruhig zu wie im Lindenhof. Es hatte überhaupt von jeher eine große Ähnlichkeit in vielen Dingen auf diesen Nachbarhöfen geherrscht. Zu allen Zeiten hatte einer wie der andere der Bauern 8 Kühe in seinem Stalle stehen. Und hätte der eine von ihnen einmal 9 haben wollen, so hätte der andere kein Auge zugetan, bis auch er 9 im Stall gehabt hätte. Die Bauern waren aber gute Nachbarn und wollten einander in nichts überbieten, sondern jedem war es recht, dass alles immer gleich bleibe, wie es beim Vater und beim Großvater und bei dessen Großvater schon gewesen war. Es traf sich auch, dass beide Mal hintereinander am gleichen Sonntag, da im Lindenhof Tauffest war, auch in den Erlentaufe gefeiert wurde, nur mit dem Unterschied, dass beide Mal beim Lindenhofbauer Mädchen, beim Erlenbauer aber Buben getauft worden waren. Zuerst war der Hannes erschienen und im Jahr darauf der Uli. So standen auch diese beiden im 19. und im 20. Jahr. Den Hauptunterschied aber machte, dass es auf dem Lindenhof bei den 2 Kindern blieb. Nach Jahren in den Erlen aber noch das Margretli erschienen war, das dem Hause gut anstand und auf dem alle Augen gern weidelten. Das Kind wurde auch gut gehalten und sorgsam erzogen, denn Vater und Mutter stimmten überein, dass vor allem die Kinder zum Recht tun und zu guter Ordnung angehalten würden. Jeden Sonntag sah man die ganze Familie miteinander ausziehen, um zur Kirche zu gehen, voran der Vater und die Mutter, neben ihnen das Margretli und hinterdrein der Hannes und der Uli, alle im Sonntagsstaat. Wie nun das Margretli so heranwuchs in dem geordneten Leben, gewann es die Herzen aller Leute, denn es war so anständig und freundlich mit jedermann und dazu so nett und sauber anzusehen, dass es jedem wohlgefallen musste. Seine fröhlichen blauen Augen waren wie 2 glänzende Kornblumen, und die dicken blonden Zöpfe, die um den Kopf gewunden waren, sahen aus wie die goldenen Ähren darüber. Als nun im vergangenen Herbst das Margretli sein 9. Jahr erreicht hatte, sagte eines Tages der Vater: »Ich meine fast, dieses Jahr könnte das Margretli hüten, so brauchte man keinen Buben anzustellen. Man weiß doch nie, wen man bekommt. Das Kind ist vernünftig und unter den Kühen ist keine böse.« Die Mutter sagte, man könne es probieren. Jedenfalls müsse der Uli das erste Mal mit ihm gehen und sehen, wie es gehe und ob es sich nicht etwa fürchte, denn es sei doch noch zu zart, um so allein mit den Kühen fertig zu werden. Das Margretli selbst zeigte große Lust, so auf die Weide zu ziehen, und der Uli sagte, es braucht sich nicht zu fürchten. Sie haben auf der Lindenhofweide einen Hüterbuben, der ist nicht so grob wie sonst mancher, und ich will ihm noch sagen, dass er ein wenig Acht geben kann. So zog einige Tage nachher das Margretli zum ersten Mal mit den Kühen auf die Weide, noch vom Uli begleitet. Auf der anderen Seite war der Renz schon auf dem Platz, und Uli rief ihn zum Mäuerchen heran und schärfte ihm ein, wenn es etwas gäbe mit den Kühen, so solle er dem Margretli beistehen, er bekäme dann auch Pflaumen und Nüsse, sobald sie reif seien. Dem Renz war nichts erwünschter, als eine solche Gespielin zu bekommen für die ganze Zeit des Hütens, und schon am ersten Tag waren die 2 so gute Freunde geworden, dass der Renz für das Margretli durchs Feuer gelaufen wäre und es gar keinen besseren Beschützer hätte finden können. So hatten die Kinder den ganzen Herbst als unzertrennliche Freunde auf der Weide verlebt. Dann war der Winter gekommen und sie waren täglich zusammen zur Schule und wieder nach Hause gezogen. Renz kam auch jeden Sonntagnachmittag in die Erlen hinüber und blieb beim Margretli bis zur Zeit des Nachtessens, Und immer verging den beiden die Zeit so schnell, dass sie am Schluss am liebsten gewollt hätten, der Nachmittag würde erst anfangen. So viel hatten sie immer miteinander zu verhandeln und auszuführen, denn Renz schnitzte Pfeifen aus Holz und machte Laternen aus Kürbissen und Margretli hatte farbiges Papier, da wurden ganze Städte mit den Einwohnern davon ausgeschnitten, Schiffe mit beweglichen Rudern und Kirchen, an denen man die Fenster auf- und zumachen konnte. Dann kamen die Geschäfte des Frühlings und des Sommers, und bei allem trafen die Kinder wieder zusammen auf den Feldern, und immer wusste eins vom anderen, wo es war, was es zu tun hatte und wann sie wieder zusammen sein würden. Jetzt aber war der Herbst wieder da, und wieder zogen Renz und Margretli jeden Morgen zur Weide hinauf, und so schön und sonnig war die Zeit, dass nur selten ein Regentag das Margretli zwang, zu Haus zu bleiben, so dass dann der Renz von einem dicken Sack bedeckt allein oben herumwanderte und, wenn der Uli drüben seine Kühe hergetrieben hatte, auch noch nach diesen sah, was ihm immer seine Tasche voll Nüsse einbrachte. Nachher hatte er dann dem Margretli jedes Mal sehr viel zu erzählen von den Kühen, was sie alles gemacht hatten an dem Regentag und von den Vögeln in den Erlen, wie sie sich in die Nester verkrochen hatten und von den großen Krähen, die auf einmal herangeflogen kamen und sich auf der Weide niederließen und dazu ein furchtbares Gekrächze ausstießen, so dass das Rötlichen vor Schrecken mitten in sie hineinrannte, worauf die Krähen alle miteinander aufflatterten und das Rötel noch mehr erschreckten, dass es Sprünge machte wie noch nie, bis er es einfangen und beruhigen konnte. Von alledem hatte der Renz fast den ganzen folgenden Tag lang zu erzählen, wenn die Kinder wieder zusammensaßen. So ging ein Tag nach dem anderen hin, und weit und breit waren nicht zwei so fröhliche Gesichter zu sehen, wie Renz und Margretli zeigten vom Morgen bis zum Abend, und kein Platz auf der Welt, glaubten sie, könne so schön sein wie ihr Mäuerchen unter den Erlenbäumen. So war der Oktober gekommen, und auch dieser Monat brachte noch lauter Sonnentage. Bis weit über die Mitte hinaus, so dass die Kinder immer noch den ganzen Tag auf der Weide bleiben konnten, nur gingen sie jeden Abend ein wenig früher heim. Am Samstagabend in der dritten Woche mussten sie schon um 4 Uhr heim, denn es waren große, dicke Wolken aufgezogen am Himmel. Auf einmal wurde es schon fast Nacht und man konnte gut merken, dass es gleich einen Ausbruch geben würde von starkem Regen oder gar Hagel, so drohend sah es ringsum aus. Das Margretli war ein wenig niedergeschlagen und sagte, »Wenn es nur nicht Schnee gibt, sonst ist's aus mit der Weide.« Aber Renz meinte, dazu sei es noch lange nicht Zeit, am Montag sei es wieder schön, dann kämen sie wieder herauf wie immer, das könne noch nicht aus sein. Dann wünschten sie sich gute Nacht und zogen eilends mit den Herden den Ställen zu, denn schon kamen die ersten Tropfen und am Himmel sah es immer drohender aus. Renz hatte seinen Stall erreicht, die Kühe wurden festgebunden an ihren Krippen und nun kroch er wie gewöhnlich am Abend noch in allen Löchern und Winkeln der Scheune herum, um zu sehen, wo die Hühner wieder ihre Eier verborgen hatten. Jetzt hörte er, wie ein furchtbares Unwetter losbrach, dass es war, als wollte es die Scheune einschlagen, so tobten Regen und Hagel und dazwischen die großen Windstöße darauf ein. Renz hielt seine gefundenen Eier in der Kappe fest und schaute unter dem Tennentor dem Sturm zu. Er konnte nicht ins Haus hinüberlaufen, denn er dachte, es würden ihm alle Eier zerschlagen. Während er dort stand, stellte sich drinnen der Bauer ans Küchenfenster, indessen seine Frau das Feuer anblies, das der Wind immer wieder durch den Kamin herunter auslöschte. Jetzt sagte der Bauer, »Es ist aus mit dem Herbst, der Winter kommt. Heut hab ich auch mit dem Breitholzer geredet. Er braucht einen Buben über den Winter. Er tut einen Knecht weg und will's mit Zweien versuchen und einem Buben. Die Söhne sind ja auch noch da. Ich hab ihm gesagt, er könne den Renz haben. Die Frau kehrte sich um. Wie meinst du das? Ich habe nicht im Sinn, den Winter durch alles selbst zu tun, nur damit der Breitholzbauer einen rechten Buben bekommt. Nein, nein, so mein ich's ja nicht, begütigte der Bauer. Ich habe diesen Winter viel Holz zu fällen, da muss ich noch einen Nebenknechtlein haben, so einen 17-18-Jährigen. Der kann dir neben seiner Arbeit tun, was der Renz getan hat und mehr. Ich habe schon einen im Auge. Der Renz war mir recht, sagte die Bäuerin. Aber wenn du einen Älteren haben musst, so wollen wir den Buben dem Breitholzbauer geben. Drei brauchen wir nicht. Es ist mir auch recht, ich hätte ihn nicht gern nur so abgegeben, ohne zu wissen, wie er's haben wird. Es geht doch recht zu dort im Haus. Wen hast du für uns im Auge? Es wird einer sein, den man auch in der Küche sehen mag. Er ist recht, sagte der Bauer. Noch jung genug, die Geschäftlein da in der Küche und ums Haus herum zu machen, aber groß und stark zum Wasser und Holz tragen, besser als der Bub. Morgen kommt er vorbei. Ist's uns recht, so bleibt er gleich da. Der Breitholzer erwartet den Buben auch auf morgen Abend. Die Bäuerin fand, das gehe wohl schnell. Aber der Mann erklärte ihr, er habe im Sinn, mit den Arbeiten im Holz sogleich anzufangen. So wurde denn festgesetzt, morgen den Renz ziehen zu lassen und den jungen Burschen gleich zu behalten, denn nachdem der Bauer nun seinen Namen genannt und ihn noch etwas näher beschrieben hatte, kam der Bäuerin in den Sinn, dass sie ihn auch schon gesehen und dass er von rechten Leuten stamme, die in der anstoßenden Gemeinde wohnten. Das Unwetter ließ ein wenig nach, und der Bauer ging hinaus, um in Stall und Scheune nach dem Rechten zu sehen. Renz kam herübergesprungen und trat mit fröhlichem Gesicht in die Küche ein, der Bäuerin die Kappe mit den Eiern hinhaltend. »So, so, das ist brav, dass du den Hühnern auf die Spur kommst«, sagte die Bäuerin, am Kochherd herumarbeitend. »Was sagst du dazu, Renz? Morgen kommst du zum Breitholzer. Der hat eine ganze Schar Hühner, die schönsten weit und breit. Denen kannst du dann auch nachspüren, so viele wie ihrer sind.« Renz ließ fast seine Kappe fallen und starrte die Bäuerin an. Aber er sagte kein Wort. »Leg sie nur dort ab, Renz«, bedeutete ihm die Bäuerin. »Ich habe jetzt gleich nicht Zeit, sie dorthin zu tun, wo sie hingehören. Wasser brauchst du bei dem Wetter keines mehr zu holen, aber noch ein Scheit Holz, und dann komm zum Essen.« Renz legte seine Kappe hin und lief in den Schuppen hinaus. Aber er konnte kaum die kleine Holzbürde, die er sonst im Sprung hereingebracht hatte, herbeischleppen. So lähmend hatte der Eindruck der Nachricht ihn getroffen. Die Bäuerin sagte, »Du bist, glaube ich, müde, Renz. Komm zum Essen, und dann geh du gleich ins Bett.« Renz schaute nicht auf am Tisch. Er hatte auch zum ersten Mal, seit er auf dem Lindenhof war, keine Lust zum Essen. »Er ist müde. Ich hab's schon in der Küche gesehen«, sagte die Bäuerin, als ihr Mann verwundert den Renz anschaute, der seinen Löffel gar nicht wie sonst in Bewegung setzte, um die saure Milch aus der allgemeinen Schüssel zu schöpfen. »Das Wetter wird ihm ein wenig in die Glieder gefahren sein. Lass ihn ins Bett gehen«, riet der Bauer. »Ja, ja, geh du nur, Renz«, sagte die Bäuerin freundlich. »Die Schuhe will ich schon noch in Ordnung machen. Geh und schlafe noch einmal gut.« Renz schlich in sein Kämmerlein. Erst meinte er, Die Last auf seinem Herzen wolle ihn zusammendrücken, so würgte ihn der Kummer. Aber als er in seinem Bette lag und alles war wie immer, da wurde es ihm leichter, und er dachte, über Nacht ändere sich gewiss die Sache wieder, so etwas Unerhörtes könne ja gar nicht sein, was so lange immer gleich gewesen sei, könne ja nicht auf einmal anders werden, und so schlief Renz endlich getrost ein. Am Morgen, als der Bauer und seine Frau aus der Kirche heimkehrten, kam der Renz wie gewöhnlich aus der Scheune heraus ihnen entgegen, denn er spürte am Sonntagmorgen, wenn er so gut Zeit hatte, erst recht den kunstreich verborgenen Eiern nach. »Zieh jetzt deinen Sonntagsanzug an, Renz«, sagte die Bäuerin. »Nach dem Essen kannst du gehen. Behüte Gott«, sagen in den Erlen, »wirst dann wohl so bald nicht wieder dorthin kommen. Es ist doch weit vom Breitholz weg.« Dann musst du machen, dass du bei Zeiten fort kannst. Vor Nacht musst du ankommen im neuen Quartier. Es schickt sich nicht anders. Renz war wie vom Donner getroffen. Er hatte schon gemeint, weil der Sonntagmorgen sich so angelassen hatte wie jeder andere, die Gefahr sei vorüber, es sei wieder alles beim Alten. Nun war das schreckliche Gewissheit geworden. Er ging, um sich anzuziehen. Das Mittagessen kam und ging vorüber, er wusste nicht wie, er war stumpfsinnig. Jetzt ging er in die Scheune hinaus, setzte sich auf die unterste Sprosse der Heuleiter und rührte sich nicht. Er konnte nicht gehen und behüte Gott sagen in den Erlen. Es konnte ja nicht sein, dass er fort musste. Die Bäuerin nahm an, er sei gegangen, wie sie es ihm gesagt hatte, machte ihm nun sein Bündelchen zurecht und setzte sich dann zu ihrem Mann in die Stube, wie jeden Sonntag, und wartete da die Rückkehr des Buben ab. »Er kommt lange nicht, es wäre nun Zeit«, sagte sie, als es 3:30 schlug und Renz immer noch nicht erschien. »Er weiß, dass am Sonntag der Kaffee 4:00 auf dem Tisch steht. Bis dahin kommt er schon«, versicherte der Bauer. Die Bäuerin ging hinaus, den Kaffee zu machen. Dann kam sie wieder und stellte die Kanne auf den Tisch. Der Renz war noch immer nicht da. Jetzt ging sie vor die Haustür, um nach ihm auszuschauen. Sie rief seinen Namen. Er gab Antwort. »Wenn du doch wieder da bist, so komm schnell herein, was meinst du denn?« rief sie ihm jetzt zu. »Komm und trink dein Tässchen Kaffee, es ist höchste Zeit.« Renz kam herein. Er schüttete seinen Kaffee hinunter, essen wollte er nicht. Die Bäuerin steckte ihm ein Stück von dem frischen Sonntagsbrot in sein Bündelchen und hielt ihm dieses hin. »So, Renz, komm, nimm's. Gott behüte dich und tu recht. Du kannst auch mal an einem Sonntag kommen und sagen, wie es dir geht.« Damit legte die Bäuerin das Bündelchen auf seinen Arm. Renz streckte seine Hand der Frau hin und dann dem Mann, sagte kein Wort, kehrte sich um und ging der Tür zu. Die Bäuerin begleitete ihn bis unter die Haustür. Renz trat aus dem Haus. Er schaute nicht mehr zurück. Jetzt lief er, so viel er vermochte. »Es ist mir noch lieber so«, sagte die Bäuerin zu ihrem Mann, als sie wieder in die Stube zurückkam und sich zu ihm setzte. »Er hätte freilich noch ein Wörtlein sagen können, aber es ist mir doch lieber so, als wenn er geweint hätte, so dass es einem noch schwer geworden wäre für ihn, dass er fort muss.« »Das musst du nicht so nehmen«, sagte der Bauer. »So junge Buben haben gern etwas Neues. Er ist nur so froh, dass er jetzt wieder etwas anderes bekommt.« Renz lief, bis er nichts mehr sah vom Lindenhof und weit über die Güter hinaus, die dazugehörten. Dann warf er sich auf den Boden hin und weinte. als müsse ihm das Herz brechen. Der Himmel stand schon voller Sterne, als Renz endlich aufstehen konnte. Jetzt lief er hintereinander, bis er auf dem Breitholzhof ankam. Er hatte mehr als eine gute halbe Stunde gebraucht. So weit weg lag der Hof von dem, der seine Heimat gewesen war.